Namen brauchen.
Ja, Hallöchen, ja. Mein Lieber, wir sind schon live.
Kann man das? Kann LinkedIn sind wir noch gar nicht live, du.
Aber ich sehe gerade hier, ach guck mal, da sieht man, Hallöchen, ihr Lieben da draußen, falls jemand zuguckt schon. Wir testen gerade, wie man live geht. Und ich habe das auch noch nie gemacht. Ich sehe jetzt LinkedIn, genau, wird gerade verbunden. Genau, Riverside ist schon online und Facebook ist auch schon online. Wow. Also ich muss sagen, live gehen ist the next big thing.
Ja, aber in jedem Fall. Aber wo ist hier the next big chat? Hier. Ah, okay. Jetzt habe ich den Chat auch gefunden. Also wenn dann irgendwelche Leute dann später mal drin sind, dann können die uns auch hier was schreiben. Ist doch cool, oder?
Okay.
Jetzt warten wir noch, bis LinkedIn verbunden
ist. Fertig.
Ist bei dir schon fertig?
Ja.
Okay, na dann leg los.
Ist verbunden. Okay. Marco Jank hat ein Problem, steht übrigens hier. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere bitte den Support. So, ich wollte es dir nur gesagt haben. Steht hier groß bei mir im
Bild. Vielleicht eine optische Auswertung des Bildes.
Ja. Okay, mein Lieber. So, und ihr Lieben da draußen, das war mal ein ungewöhnlicher Anfang. Ja, aber man muss ja auch mal ein bisschen variieren können. Und wir zwei, ich meine, wenn jemand spontan ist, dann wir. Ja. So. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute mal Jung und Young. Wir waren ja so in der Podcast-Reihenfolge ein bisschen durcheinander, geschuldet meinem Corona-Ausfall, den dieser Kollege hier drüben glorreich und dankenswerterweise übernommen hat. Und dadurch sind wir so ein bisschen aus unserem Rhythmus gekommen. Und bei Menschen in unserem Alter, ja danke nochmal dafür, bei Menschen in unserem Alter ist es halt total schwierig, wenn man aus dem Rhythmus rauskommt. So, ja.
Deswegen ja, wir kommen gar nicht mehr rein.
Genau, ich bin jetzt nächste Woche mit Behind the Story dran, freue ich mich schon sehr drauf mit der Lisa. Und heute haben wir gesagt, machen wir mal ein Jung und Young, weil der Marco, ihr habt das vielleicht gesehen bei LinkedIn, wo wir jetzt auch live sind, habt ihr vielleicht gesehen, der Marco hat einen Post gemacht über das Thema Touchpoints. Und deswegen herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 68 von Jung und
Young.
Yeah. Und Jung und Young jetzt auch on screen.
On screen und on stream vor allen Dingen. Das heißt, da das erste Mal ist und ich hier null Gefühl habe für diese Connections, die wir jetzt hier über Riverside haben, schreibt doch einfach mal, wenn ihr jetzt so bekloppt seid und jetzt hier wirklich zuguckt, schreibt doch mal in den Chat bei euch irgendwie was rein und dann schauen wir mal, ob das hier ankommt. Würde mich mal interessieren, ob das technisch überhaupt taugt hier und auch, ob wir das Geld einfach ins Nirvana schicken hier.
Und du bist ja schon quasi schon mal ins Live gestolpert. Ja, also du verkaufst mir das ja immer als Zufall, aber ich weiß ja, dass das komplett geplant war. Und deswegen musst du mich an die Hand nehmen. Wo ist denn jetzt unser Chat? Ist das der Chat hier rechts?
Oder ja, rechts. Genau. Siehst du den auch? Nur weil ich den aufgeklappt habe, siehst du den jetzt auch, oder wie?
Ich sehe, da ist ein Chat-Button und wenn ich drauf drücke, sehe ich, dass drei Livestreams laufen, aber ich sehe keine Chats oder sowas.
Nö, na, weil noch keiner was geschrieben hat. Aber da, wo Chat draufsteht, ist meistens auch Chat drin.
Ist
ja lass verrückt. Einfach mal auf. Also ich weiß ja auch nie, was da passiert.
Lass einfach mal auf.
Ist halt ein Touchpoint, würde ich mal behaupten.
Auf jeden Fall wird das ein sehr, sehr spezieller Podcast.
aber wenn wir den irgendwann in den Griff kriegen, glaube ich, kann das ziemlich spannend werden. Irgendwie,
ja, oder? ja,
glaube ich. Aber ich meine, hier ist jetzt 15:15. Die meisten Leute sind schon, räumen gerade ihren Schreibtisch auf und wollen nach Hause gehen. Länger arbeiten ja diese Online-Fuzis da überhaupt nicht da draußen.
Ja. Genau.
Heißt, wir senden jetzt
Lifestyle-Teilzeit, sag ich nur. Ne?
Zu einer ganz schlechten Zeit. Ja, vorher war es immer so, du machst einen Podcast, den hast du dann Donnerstag irgendwie früh rausgehauen. Da konnten die dann hören, wann die wollten. Jetzt mit live.
Ja, wird das
anspruchsvoller.
Ne? Ja, ja. Gut, also ihr Lieben, wir wollen aber trotzdem heute mal reden über Touchpoints im Marketing, speziell so ein bisschen auch vielleicht im Business-to-Business, aber generell im Marketing, weil der Marco ja so eine provokante Post-These aufgestellt hat oder eine Frage gestellt hat. Ich würde sagen, mach doch zum Einstieg einfach nochmal ein kurzes Resümee. Was hast du gepostet? Wie kam das? Und ja, was war denn so die Aussage?
Naja, heute hatte ich so eigentlich was gepostet, was ich die letzten Tage so mitbekommen habe, dass nämlich jemand geschrieben hatte, dass es zumindest im Eventbereich, also ist ja in jedem Bereich unterschiedlich, 60 Touchpoints braucht, um zu einer Conversion zu kommen. Ja, jetzt werden manche sagen, ja, nö, bei mir ist viel weniger. Ja, kann sein, kann aber auch bei manchen viel mehr sein. Viel wichtiger war für mich, dass dieses Thema Touchpoint, was ja schon bei mir seit einigen Monaten jetzt wirklich so reift, inklusive Markenbildung und so, dass das bei anderen eben auch angekommen ist und die das thematisieren, jetzt nicht aus der SEO-Welt, sondern wie gesagt, aus der Veranstaltungswelt. Und ja, ich glaube, man sollte sich schon intensiv darüber unterhalten, weil es in meiner Welt zumindest mehr darum geht, diese Touchpoints zu organisieren, zu verwalten und dafür Marketing zu machen, als darum zu gehen, um es jetzt mal provokant zu sagen, jetzt zu gucken, wie jetzt die KI in Sachen AI-Overviews oder mit Grounding-Pages und so funktioniert. Ich glaube, daran kann man sich, wenn mein Tag 16 Stunden hat, dann habe ich die Möglichkeit, mich mit irgendeinem Thema intensiv zu beschäftigen. Und bei mir ist es nicht KI, also so nebenbei schon, aber ich muss mich auf irgendwas fokussieren und die Touchpoints sind für mich die richtige Lösung irgendwie, weil ich alles, was ich so in meiner Vergangenheit in den 25 Jahren als Unternehmer auch erfahren habe, genau darauf basiert. Ich wusste, wo ich aktiv war und habe immer gesehen, dass aus den Touchpoints was entstanden ist. Ich wusste auch, als unter Corona oder als ich die Agentur gebaut habe und dann mehr an der Agentur gebaut habe, als in der Agentur gearbeitet habe, dass das dann so ein bisschen eingeschlafen ist mit den Touchpoints. Und das fiel mir, ist ja mal mit so einem Delay, hinten raus auf die Füße, weil diese Touchpoint-Ketten abgerissen sind. Und alles das deutet für mich darauf hin, dass ich mich viel mehr damit beschäftigen muss, dass Touchpoints eigentlich der nächste heiße Scheiß sind mit Markenaufbau zusammen. Und dann geht es eigentlich, wenn ich das so fokussiert habe, eigentlich mehr darum, okay, wie priorisiere ich denn die Touchpoints, weil es gibt ja unglaublich viele Touchpoints. Und die kann man ja auch von allen Seiten wieder reverse spielen und da für sich in seinem Geschäftsmodell wenigstens so eine Top 100 vielleicht zu finden oder eine Top 10 für bestimmte Themenkomplexe. Das ist so was, was ich mir auf meine Fahne geschrieben habe und was ich ganz gerne mit dir besprechen wollen würde. Wie ist denn das bei dir? Im Vorgespräch hast du ja schon ein bisschen gesagt, ja, eigentlich machen wir das immer schon so. Ist eigentlich, du sprichst eigentlich Sachen aus, die selbstverständlich sind. Also sind die bei dir selbstverständlich versus sind die da draußen auch aus deiner Erfahrung selbstverständlich?
Ja, also in der grundsätzlichen Ausprägung müssen die im Marketing ja selbstverständlich sein, weil wenn du sozusagen Touchpoints, egal ob du die so benennst oder ob du jetzt die irgendwie anders nennst, wenn du die Touchpoints deiner Zielgruppen nicht hast, dann machst du keinen Absatz. Also es sei denn, der Umsatz kommt von selbst, also zu dir. Ich sag mal, wenn du Finanzamt bist und Pfarrer, brauchst du vielleicht keine Touchpoints, weil die hast du automatisch. Die kümmern sich da wahrscheinlich wenig drum. Wobei, stimmt ehrlich gesagt auch nicht. Also die Kirchen haben auch ein Touchpoint.
Eine Menge Touchpoints, oder? Also gerade die Kirchen, wenn jetzt das Finanzamt, ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber Kirchen sind unglaublich sozial engagiert.
Ja, ja, die haben viele Touchpoints und die versuchen sich ja in der Richtung auch zu verändern. Also die gehen ja raus sozusagen auf die Straße, ja, so ein bisschen Sister Act-mäßig und fangen an, andere Sachen zu machen wie vor 500 Jahren, um eben auch Zielgruppe zu erreichen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, Touchpoint-Management, so, ich glaube, das hast du ja geschrieben, Touchpoint-Management ist das nächste große Ding. Ich glaube, das macht im Prinzip jeder Unternehmer ein Stück weit bewusst oder unterbewusst. Die Frage ist, wie gezielt steuere ich das und wie gezielt kann ich es auch als Marketingagentur in der Klaviatur der ganzen Methoden und Kanäle, die wir haben, wie gezielt kann ich es aussteuern, um mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Touchpoints zu haben, um am Ende dann die Conversion hervorzurufen. Die will ich ja. Ich will ja, dass Zielgruppen bei mir kaufen, Umsatz machen. Das ist auch völlig legitim. Und dafür sind ja die Touchpoints gedacht.
Also ich glaube, dass das Wichtigste eigentlich dabei ist, dass wir uns darüber bewusst wären, wo überhaupt Touchpoints entstehen. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem. Ne? Als wir zum Beispiel bei der KI-Konferenz da waren in, wo war das nochmal? Schweinfurt. Da haben wir uns, ja, oder speziell du dich ja mit Menschen da unterhalten im Publikum. Manche waren uns sympathisch, manche waren uns nicht so sympathisch. Da haben wir mit denen geredet. Wir haben meinetwegen an Ständen geredet. Wir haben untereinander auch geredet. Und wenn man so redet und einfach so hahaha, hihihi und meine Visitenkarte austauscht, dann sind die wenigsten in der Lage zu sagen hinterher, ah, das war ein Touchpoint. Sondern die konsumieren das einfach so und nehmen das als so selbstverständlich wahr. Und dadurch wird es aber auch so eine 0815-Nummer. Dann ist nicht die Visitenkarte, die ich irgendwie bekomme, gleichbedeutend mit, ich muss die in irgendein System einfliegen, pflegen, als Touchpoint verwalten und dann dem auch einen Score geben, wenn ich jetzt denke, oh, das ist ein super Kontakt, 100, schlechter Kontakt, 0, fliegt gleich wieder raus irgendwie. Also daraus einen bewussten Vorgang zu machen, ist, glaube ich, also für mich zumindest auch ein Schlüsselelement, weil so viel von meiner Vergangenheit im Marketing genau darauf basierte. Also wenn ich jetzt gerade die letzten Jahre und Monate mir angucke, wie Kunden entstanden sind, dann sind die oftmals aus Kontakten entstanden, die mehrere Jahre zurückliegen. Und da zum Beispiel zu wissen, okay, wann habe ich jetzt den Typen oder den Mädel das erste Mal kennengelernt? Wo war der Touchpoint? Dann könnte ich ja sagen, okay, da, wo das gewirkt hat, da gehe ich vielleicht nochmal hin, weil der ein zweites Mal wirken könnte. Ja, und davon gibt es ja in der Welt da draußen unglaublich viele Möglichkeiten. Also, wenn ich alleine dich bei der Campix sehe, deine Freundin dabei ist, wir uns unterhalten, irgendwie komme ich in Touchpoint wieder mit dem Handwerk, mit dem Friseurhandwerk. Und ich habe ja null Kontrolle darüber, was daraus eigentlich entsteht. Aber jeder Touchpoint, wo Wissen weitergetragen werden kann, erstmal ganz banal, ist zumindest ein Touchpoint. Und den könnte ich ja bespielen, wenn mir bewusst ist, welche Möglichkeiten ich mit jedem Touchpoint verbinden kann.
Hm.
Machst du das denn bewusst? Weil die Frage ist ja, ist es bei dir ein bewusster Vorgang? Also manche Sachen sicherlich, wenn du bei einer Konferenz sprichst, ist ein Touchpoint, ja. Da bemühst du dich drum. Aber mit diesem Konferenzauftritt sind ja so viele Kontakte mit verbunden, wo du dir jetzt, würde ich jetzt mal behaupten, nicht als Touchpoints definieren würdest, oder?
Ja, also doch schon. Das ist aber auch gewachsen. Also als ich angefangen habe, auf Konferenzen zu gehen und zu netzwerken, das ist ja dieses klassische Netzwerkding, ne? Du lernst irgendwie, sagen wir mal, 15 Leute kennen. Einen Teil kennst du schon, mit denen arbeitest du auch vielleicht schon oder hast schon in irgendeiner Form einen Touchpoint. Ja? Andere lernst du komplett neu kennen und dann kriegst du ein Gefühl dafür, ist das potenziell interessant oder nicht? Interessiert mich der Mensch? Interessiert mich das Business? Ist da Umsatz möglich und so weiter? Und diese Unterscheidung, die Konzentration auch auf die Menschen, von denen ich das Gefühl habe, die tun mir gut und die tun unserem Business gut und da ist auch vielleicht gegenseitig ein Mehrwert da, das muss man, glaube ich, lernen. Also jetzt gerade was speziell Netzwerken als Touchpoint oder als Kanal, wenn ich das so sehe. Ja. Und bei uns ist das definitiv so, dass das der wichtigste Kanal war über die Jahre. Eigentlich fast der einzige. Von Website, Social Media, Newsletter abgesehen, kommen wir ja vielleicht noch drauf, was es alles für überhaupt für Möglichkeiten gibt. Ja. Ist es aber schon so, dass ich das eigentlich schon auch immer intensiv genutzt habe. Als ich zum Beispiel irgendwann angefangen habe, die Menschen, die ich auf einer Messe kennengelernt habe und mit denen es einen guten Kontakt gab, dann auch wirklich intensiv nachher nochmal zu kontaktieren. Meistens anzurufen oder mal kurz zu schreiben. Heute macht man das bei LinkedIn und sagt, wollen wir nochmal einen Call gehen, wollen wir uns nochmal austauschen. Also aus den Sachen entsteht schon sehr, sehr viel. Also wenn du mich jetzt fragst, macht ihr das heute so? Machst du das heute, Wolfgang, so? Ja, würde ich schon sagen, die wichtigen Kontakte, die ziehe ich dann auch, die Touchpoints, ja. Die nutze ich dann auch. Aber jetzt, ich glaube, das ist ein Prozess, den man lernen muss. So wie überall. Du weißt ja auch bei Webseitenbesuchern, bei Anfragen nicht immer generell, was wird jetzt da draus und was ist jetzt wirklich ernst gemeint und was nicht. Also da ein Gespür für zu kriegen, ist, glaube ich, unabhängig vom Touchpoint eine Eigenschaft, die du als Unternehmer im Laufe der Zeit lernst.
Aber sag doch mal abseits von dem jetzt, jetzt sind wir ja noch in diesem Normalraster drin, ne, in dem wir uns bewegen. Aber was fallen dir denn noch für Touchpoints ein, die so im Alltag stattfinden? Also vielleicht auch eher Touchpoints, die unterbewusst so durchrauschen, die aber doch da sind.
Also was ich auf jeden Fall zu dem Thema mir überlegt habe, wir haben ja noch nicht so lange uns vorbereitet, aber ich habe mir überlegt, was auf jeden Fall wichtig ist zu sagen aus meiner Perspektive ist, es ist tatsächlich so, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren haben wir noch viel mehr in diesen Clustern geredet wie B2B, also Business to Business, Unternehmen zu Unternehmen und B2C, Business to Consumer, Endkundengeschäft und so weiter. Ich glaube, dass die Kanäle näher aneinander rücken. Ich glaube auch, dass die Mentalität anders ist. Also das hat tatsächlich auch so ein bisschen was im weitesten Kontext mit Teilzeit, Freizeit, wie das Lifestyle Teilzeit zu tun. So, jetzt habe ich's, ja. Also was ich eigentlich sagen will, ist, dass Menschen ihre Profession anders angehen. Und das heißt, du erreichst auch einen B2B-Kunden vielleicht in einem klassischen B2C-Kanal und umgekehrt. Also das alles verschmilzt. Das ist erstmal, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Und welche Kanäle fallen mir ein? Das hängt immer sehr stark davon ab, welches Unternehmen du hast. Bei uns ist es definitiv, der stärkste Kanal ist definitiv die Empfehlung. Also dieses Peer-Netzwerk sozusagen. Dass wenn ich auf einer Konferenz war, dass der Konferenzveranstalter oder jemand, der im Auditorium saß, wenn ich moderiert habe oder gesprochen habe, mich nachher anspricht oder mich weiterempfiehlt. Also das sind definitiv die stärksten Kanäle, bei denen wir die meisten Kunden neu gewonnen haben. Allerdings ist dieses Moderations- und Speaker-Ding nur ein Kanal. Also das passiert auch sehr häufig und das war ja auch klassisch früher schon immer so und machen wir heute auch noch, dass wir bei Webseiten, die wir programmiert haben, die Agentur ist ja relativ stark im Online-Marketing unserer, dass wir dann natürlich ins Impressum schreiben, unabhängig davon, dass wenn das Ding gelauncht ist und der Kunde uns die Erlaubnis gibt, wir das auch posten und mitteilen, dass wir aber dort ins Impressum auch schreiben, wer es gemacht hat. Und dann gab es ja auch mal eine Diskussion darüber, ist das ethisch, moralisch und überhaupt aus Marketing-Sicht sinnvoll oder nicht. Ich fand es schon immer gut und wir machen es auch. Und über sozusagen die Empfehlung dieses umgesetzten Projektes, was ja eventuell ein Interessent sieht, der jetzt zur Website kommt, sagt, wer hat den gemacht? Ah, guck mal an, im Impressum steht die Agentur. Ist ja auch eine Empfehlung eigentlich. Ne? Also es ist eine andere Empfehlung als bei einer Messe oder beim Speaking, aber es ist im Endeffekt auch eine Empfehlung. Und dieses Netzwerk, das ist ein wahnsinnig starker Treiber, wenn ich jetzt von unserer Agentur ausgehe.
Okay, also das ist natürlich eine Sache, die ganze Offline-Geschichte sicherlich und das Networking, das wird von vielen, glaube ich, unterschätzt. Ja, das ist auch in diesem ganzen Bereich, wie wertvoll ist Networking, gerade bei Offline-Events. Ich glaube, das wird total unterschätzt, weil man einfach denkt, okay, ja, ich höre mir jetzt Vorträge an, aber das, was auf den Fluren stattfindet und Menschen kennenlernen und so, ja, wenn man da hingeht und sagt, okay, ist jetzt jeder Lead, den ich gemacht habe, auch wirklich ein Kennenlernen, ja, dann könnte man das so definieren. Im Kern nimmt das aber gar keiner so wahr, sondern eigentlich wird in der Regel ja miteinander so ein bisschen rumgeschnackt und keiner nimmt das so als richtigen Kontakt wahr. Die andere Richtung ist aber vielleicht das, dass man, nehmen wir mal einen Blogartikel, ja, du schreibst in eurem Magazin meinetwegen oder auf eurer Seite einen Blogbeitrag zu einem bestimmten Thema. Dann sind wir zumindest in diesem ganzen Thema drin von Content Marketing. Dann wäre ja das zumindest ein Touchpoint, den ich generiere. Nämlich jetzt könnten Leute auf meine Seite kommen und könnten diesen Beitrag erstmal lesen. Jetzt ist aber das dahinter und das vielleicht einfach nur eine Umwidmung von dem, was immer schon da war, nämlich dass aus Content Marketing wird, indem ich einfach Marketing dazu schalte. Und jetzt nicht Marketing in bezahlter Form, sondern dass ich mir Gedanken darüber mache, welche Touchpoints kann ich jetzt aktivieren, um diesen Inhalt für Leute zugänglich zu machen. Weil wir hatten das hier letzte Mal bei unserer Eventplanung auch, dass es ja total schwierig ist. Du machst dir hier viele Gedanken über das, was du da baust, machst dir viele Gedanken über Formate und nachher hast du ein Format gefunden und findest das total toll. Aber die Kunst ist ja, den Leuten jetzt zu zeigen, dass du dieses Format kreiert hast. Und da bleiben ja die meisten stecken, weil für sich selbst ja total einleuchtend ist, dass man das hat. Aber damit weiß es noch gar kein anderer. Das heißt, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, okay, welche Touchpoints kann ich jetzt benutzen, um diesen Inhalt zu verbreiten über ganz, ganz viele Formen, die es da gibt. Einschließlich TV, einschließlich Plakatwerbung, Flyer. Sich einfach bewusst darüber Gedanken zu machen, welche Möglichkeiten habe ich denn auch vielleicht Leuten das zu empfehlen und das einfach mal runterzuschreiben, sodass ich für bestimmte Handlungsansätze, wie zum Beispiel Seeding von einem Blogpost, einfach Touchpoints mir erarbeite, die auch richtig breit sein können, als ja vielleicht nur neue Beschreibungen für das für mich immer fehlende Thema, das Marketing bei Content nie so richtig gelebt wurde. Also nie aus Content Marketing wurde, sondern eigentlich in den meisten Fällen das bei Content hängen geblieben ist. Habt ihr abseits von, wir posten das jetzt auf unseren Social-Media-Kanälen und so ein praktisches Content-Marketing-Management oder Touchpoint-Management, um Sachen wirklich den Leuten zugänglich zu machen, abseits vom Algorithmus?
Ja, da haben wir schon feste Prozesse. Ja, da haben wir schon feste Prozesse. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht fast ein bisschen lame, wenn ich das jetzt so sage, aber die Wahrheit ist ja, und vielleicht ist es auch manchmal ganz wichtig, sich mal auf die Basics zu besinnen, ja. Die Wahrheit ist, du musst als erstes, wenn du da ein Touchpoint-Management machen möchtest, denkst du als erstes über deine Zielgruppe nochmal genauer nach. Weil was nutzt dich die Definition von Touchpoints, wenn du nicht weißt, ob die Leute, die am Ende konvertieren sollen, dann tatsächlich auch da sind, ja. Und ich glaube, da liegt schon die erste Schwierigkeit heutzutage. Die ist heute wesentlich komplexer als früher, weil wir ja nicht mehr diese relativ einfache One-to-Many-Kommunikation haben. Also früher, jetzt mal ganz einfach, im B2B warst du ein Unternehmen, du hast Flyer gemacht, du hast Anzeigen in Fachzeitungen geschaltet, wo du relativ sicher wusstest, also jetzt sagen wir mal, ich bin Produzent von irgendwelchen Dachdeckerprodukten, ja, dann bin ich in den deutschen Dachdecker gegangen, keine Ahnung, ob es den gibt, ja, aber da habe ich meine Anzeige geschaltet, da habe ich eine PR platziert und dann war ich relativ sicher, die Zielgruppe ist da. Und dann konnte ich relativ genau definieren, wie viel Prozent der Zielgruppe erreiche ich. Das kannst du heute überhaupt nicht mehr. Also das ist, funktioniert so nicht. Du kannst zwar immer noch in den deutschen Dachdecker und es macht im B2B immer noch sehr viel Sinn, PR zu machen und in solche Magazine zu gehen, weil du immer noch eine sehr hohe Zielgruppenabdeckung hast. Aber was sich komplett verändert hat, ist ja der Weg danach. Also früher war das so, du hast eine Information geshared vor 30 Jahren, dann gab es eine Antwortpostkarte oder solche Sachen, das habe ich alles noch erlebt. Da haben tatsächlich in Zeitungen dann Postkarten geklebt, die dann wieder an den Hersteller adressiert waren und die Leute haben die abgerissen und dann eingeworfen, ja, ein paar Tage später irgendwie ein Prospekt bekommen. Das konntest du sehr gut steuern und das kannst du heute fast gar nicht mehr. Das heißt, erster Ansatz ist dann immer zu überlegen, was ist die Zielgruppe und wo kann ich die überhaupt treffen? Und das war das, was ich eingangs meinte mit, das vermischt sich immer mehr. Denn heute hast du auch wahnsinnig viele B2B-Kernsegmente, die du einfach für Instagram adressierst oder sowieso bei LinkedIn, das ist klar. Also, was ich aber sagen will ist, du hast als erstes mal deine Zieldefinition, Zielgruppendefinition. Und danach definierst du, okay, ich habe hier ein Content-Piece, das mag entweder ein Blogbeitrag sein, wie du gesagt hast, das kann ja aber auch eine Anzeige sein. Ich meine, du schaltest ja auch Anzeigen für die Campix in verschiedenen Magazinen. Du musst ja auch vorher überlegen, wer liest das Magazin und was mache ich eigentlich mit dem Content, also was auf was weise ich eigentlich hin. So, und so genauso machen wir es auch. Also wir gucken, was ist die Zielgruppe, wo ist die mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und dann kommt, finde ich, so ein Stückchen Magie, wo vielleicht auch die Leute, weiß nicht, ob sie was lernen können, aber zumindest meine Weisheit mal gerne mitnehmen dürfen. Da kommt dann der Punkt, wo ich sage, da ist dann spätestens der Moment für Storytelling, weil der Content, wenn ich ihn schreibe, ja, dann ist nicht die Frage, was kann ich, wer bin ich, wie viel kostet's und wie viel wiegt das, sondern dann ist der Moment zu überlegen, wofür dient das bei der Zielgruppe. So, und das entscheidet dann auch über die Touchpoints. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte als Conversion, versuche jetzt einfach mal Campix zu sein, ich möchte als Conversion, dass Leute ein Ticket kaufen, weil das ist meine wirtschaftliche Basis von dem Event, dann mache ich natürlich für den Event Werbung und sage als Conversion dann sozusagen als CTA, bestelle jetzt ein Ticket, jetzt hast du noch einen Rabatt oder sonst irgendwas. Das ist sozusagen erstmal der Content. Und die Frage, die ich mir darüber drumherum stellen darf, ist, wofür soll er denn ein Ticket kaufen? Was genau ist denn die Mehrleistung, die er dann hat, wenn er da hinkommt? Netzwerken, anderes Flair, internationales Panel und so weiter, machst du ja auch. Also, Frage, machen wir Touchpoint-Management? Ja, machen wir. Ich glaube, du musst das machen. Machen wir es gut? Weiß ich nicht. Ist es einfacher geworden über die Jahre? Auf keinen Fall. Da kommt noch eine Sache dazu, die ich unbedingt noch loswerden wollte in dem Kontext. Und das war eigentlich eben schon der Ansatz. Du hast ja früher diese One-to-Many-Kommunikation gehabt. Also einer publiziert etwas und er hat auch die Interpretationshoheit. Das heißt, du bist der Hersteller für Dachdecker-Produkte, du gibst die raus, die Dachdecker lesen das, die melden sich bei dir, die kaufen, du machst Umsatz, alle sind glücklich, ja, so nach dem Motto. Heute ist es ja komplett anders. Ich nenne das immer frei nach Clemens Skibitzki, denn er hat das, glaube ich, erfunden, das Wort, zumindest in meinem Kopf hat er das erfunden, nenne ich die immer jetzt heute Prosumenten. Das heißt, der Konsument, der sieht irgendwo dein Contentstück, so beispielsweise deine Anzeige für die Campix, bleiben wir mal dabei. Und was macht der? Vielleicht postet der was darüber. Vielleicht sagt er, habt ihr die Anzeige von der Campix gesehen? Die ist ja dieses Jahr an dem und dem Termin, da kann ich leider nicht. Wer ist denn von euch da? Oder er schreibt, die Campix war schon immer scheiße, da gehe ich nicht hin. Oder er schreibt, die Campix, beste Konferenz der Welt. Da muss ich unbedingt hin und lauter so ein Zeug. Also was ich sagen will, die Information wird genommen von deiner Zielgruppe am Touchpoint und wird ja weiterverarbeitet und unter Umständen machen die eigenen Content raus. Und ab der Stufe hast du gar keine Kontrolle mehr darüber. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ja, Touchpoint-Management total wichtig und unbedingt drüber nachdenken, wofür mache ich eigentlich den Content bei der Zielgruppe? Was genau sollen die damit machen?
Reklame.
Sag mal, hast du vielleicht Lust, eine andere Konferenzform mal zu erleben im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, weil dir auf normalen Konferenzen vielleicht deine Perspektive fehlt und die Möglichkeit fehlt, deine Probleme in irgendeiner Form zu lösen? dann guck dir doch einfach mal unsere Mitmachkonferenz, die SEO Campix Extreme, an, die am 28. und 29. April in Berlin stattfindet. Das ist eine sehr kleine Gruppe, sehr persönlich, sehr intim und nur mit SEO-Experten bestückt, die echt Ahnung und Erfahrung haben und ihr Wissen gerne auf Augenhöhe teilen. Wissen auf Augenhöhe teilen heißt, auch du musst eine Session einreichen. Jeder Teilnehmer macht eine Session und trägt damit zur Kommunikation bei. Also, wenn du da Bock drauf hast und mal etwas anderes erleben willst, dann komm am 28. und 29. April nach Berlin und melde dich an für die SEO Campix Extreme. Wir sehen uns. Tschüss.
Reklame Ende.
Ist so total richtig. Also das ist auch das, was mich so begleitet, weil ein bisschen ist natürlich immer so, die Leute denken immer, dass ich schon so ein vorgefertigtes Konzept im Kopf habe. Nee, ist es gar nicht, sondern ich mache mir nur sehr viele Gedanken darüber, weil ich glaube, dass die Antworten, die daraus entstehen, mich einfach weiterbringen könnten. Und ich nehme jetzt einfach mal eine andere Perspektive mit rein, wenn ich das jetzt umdrehe, wo du sagst, okay, du würdest gucken, wo die Leute sind, da bin ich völlig bei dir, aber ich könnte ja die Zwischenstufe erstmal machen, dass ich meinetwegen ein Tool habe, wo ich auf den Knopf drücke und sage, okay, ich habe hier ein Stück Content, will jetzt irgendwie das seeden im klassischen Sinne, suche Touchpoints dafür und das System gibt mir erstmal grob die Touchpoints, die überhaupt möglich und denkbar sind. Weil ich glaube, da werden wir uns alle bei erwischen, dass wir so wie Fachidioten rumlaufen und so ein paar Sachen haben, die bei uns so eingefräst sind, Sachen, die wir ständig benutzen. Und es gibt aber ganz viele Sachen, die wir eben nicht ständig benutzen oder die wir in dem Zusammenhang gar nicht benutzen. Also würde ich jetzt zu einer Konferenz fahren und jetzt vielleicht diesen Artikel, den ich da geschrieben habe, mit in meine Slides mit reinnehmen, zum Beispiel so als Hook, da macht man sich vielleicht weniger Gedanken drüber oder druckt man jetzt Flyer und rennt damit durch die Straßen vor einem bestimmten Event meinetwegen. Also eine Möglichkeit zu finden, erstmal die Ideen zu bekommen, Touchpoints überhaupt möglich zu machen, weil, so wie ich immer gesagt habe, ich stehe bei Sachen, die ich nicht so drauf habe, oftmals vor so einer Mauer. Und diese Mauer hat null Türen und ich komme mir vor, als ob ich in einer Sackgasse stehe. Und dann treffe ich ein paar Leute oder lese ein paar Sachen und plötzlich poppen da so Türen auf. Ich sehe plötzlich Möglichkeiten. Dann mache ich die Türen auf, guck rein und dann können mir die Sachen gefallen oder nicht gefallen. Oder ich sehe, dahinter ist die richtige Zielgruppe oder nicht die richtige Zielgruppe. Und ob ich dann durchgehe, das entscheide ich ja immer noch selbst irgendwie, je nachdem, wie mir das gefällt. Aber entscheidend ist für mich erstmal dieser Move, diese Wand mit möglichst vielen Türen voll zu kriegen, um Möglichkeiten zu haben. Weil, also ich reflektiere einfach, warum ist beim Content Marketing das Marketing auf der Strecke geblieben? Und meine Antwort ist, weil so viele Leute zu wenig Möglichkeiten gesehen haben in dem Moment. Und daraus entsteht so das Verlangen, auch ich gebe dir total recht, dass das sehr chaotisch ist und sehr komplex ist und manchmal man Momente hat, wo man die Kontrolle darüber verliert. Aber da, wo genau das ausgesprochen wird, dass ich die Kontrolle verliere, habe ich das Gefühl, okay, dann lass mich wenigstens versuchen, die Kontrolle an bestimmten Points zu bekommen, damit ich es im Griff behalten kann, weil es so mächtig sein kann im entscheidenden Fall. Selbst wenn ich nur die Türen kontrolliere, durch welche ich gegangen bin. Also sagen wir mal, in der Wand sind jetzt 20, 30 Türen entstanden und ich habe jetzt wie so ein Bewegungsmelder. Ich gehe da durch und dann wird in meinem CRM irgendwie einen Punkt gesetzt, eine Aufgabe, wo wenigstens festgehalten wird, dass ich durch die Tür durchgegangen bin. Und dann kann ich vielleicht hinterher noch sehen, ah, okay, da bin ich da durchgegangen und 2 Jahre später hat der sich gemeldet und hat die und die Anfrage gestellt. Also so ein Automatismus vielleicht auch, wie so eine Durchgangskontrolle zu Touchpoints zu generieren. Verstehst du, wo ich hin will, oder ist der zu theoretisch?
Nee, ich finde das Bild mit den Türen gut. Also finde ich echt gut. Das Problem ist halt, früher hattest du 5 Türen, du wusstest genau, wer hinter der Tür ist. Und du wusstest auch, wenn du den hinter der Tür erreichst, dann ruft der auch was zurück oder der kommt auch mal dir entgegen. Ja? Und heute hast du eben 30 Türen und dann triffst du einen hinter der Tür, um bei dem Bild zu bleiben. Und es kann sein, der geht zu den anderen. In den anderen Räumen, ja, und erzählt denen irgendwas. Und du weißt gar nicht mehr, was hinter den Türen passiert. Das ist sozusagen die zusätzliche Schwierigkeit. Wo ich mir drüber Gedanken gemacht habe,
ist. Das wird doch immer so passieren, wenn die sich untereinander unterhalten. Ist ja in der normalen Welt, die ich so erlebt habe, wenn sich dann einer mit dir in Verbindung setzt, kommt doch ganz oft der Satz, Du, ich habe mich mit dem und dem getroffen und der hat gesagt, ich soll mich mal bei dir melden oder so. Diese Sätze wirst du ja genauso oft hören. Das heißt, diese Verbindungslinien sind ja eigentlich nachzuvollziehen, wenn sie zumindest ein bisschen conversionlastiger wären, egal was daraus nachher auch eine Conversion ist. Aber ich glaube, es geht darum, sich bewusst zu machen, dass diese Kette denn entsteht, weil jetzt ist es ja vielleicht auch durch die Masse geschuldet, so dass ganz viele dieser Verbindungen einfach auf der Strecke bleiben, weil man die nicht festhalten will und nicht festhalten kann. Aber wenn wir schon die AI haben da auf der Seite, warum sollte, ich meine, du hast mir hier diese Plot Note Pro empfohlen, ja? Also, dass wir einfach Tools haben, wie meinetwegen eine Brosche oder was jetzt kommen soll, die einfach mithört, ob man das will oder nicht, aber die dann so eine Touchpoints einfach verwalten kann, weil das, was wir einfach so sagen, wird dann festgehalten und wird umgewandelt in Touchpoints mit einem bestimmten System zusammen. Wäre doch ein unglaublich mächtiges Tool, um diese Messy-Middle-Theorie abzubilden und auch handelbarer zu machen, um am Ende mehr auf seine Marke einzuzahlen.
Ja, vor allen Dingen wäre das, wenn wir Marketing-Menschen das schaffen, das zu perfektionieren, dieses System, dann wäre das echtes Win-Win. Weil es im Gegenzug auch bedeutet, dass jemand, der Tütensuppe kaufen will, keine Anzeige von dir sieht, um es mal ganz platt zu sagen. Ja? Also wir würden ja selber besser kanalisieren und besser ausspielen an die Zielgruppe und ich würde nicht mehr wahnsinnig viele Sachen sehen, die mich eigentlich gar nicht interessieren. So, das heißt, Reibungsverluste und solche Sachen würden dadurch reduziert, wenn ich mir als Marketingverantwortlicher mehr Gedanken mache und die Zielgruppen besser treffe hinter den Türen, sozusagen, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Also das wäre tatsächlich Win-Win. Was ich mir so überlegt habe, ist, was ist eigentlich der Unterschied zu vor 30 Jahren? Und jetzt haben wir ja beide ja das Glück, also ich ja noch mehr wie du. Ja, also ich kann ja 40 Jahre zurückschauen ins Marketing 50, und weiß, ja.
Guck dich mal
50,
an.
50, ja, genau. Fast 60. Ich weiß ja, wie es früher war. Und die Frage ist ja, was hat sich da verändert? Und was ist heute neu? Und vor allen Dingen habe ich mir überlegt, was bewegt dich dazu, the next big thing da dran zu schreiben. Next big thing ist ja, da ist ja big mit drin, ja. Also was ist denn da dran groß, habe ich mir überlegt. Und dann habe ich so hin und her gedacht und dachte mir so, okay, wenn ich jetzt bei deinem Türenbeispiel bleibe, ich habe es zwar anders gemacht, ich habe da so eine Art Verknüpfungsnetzwerk, so eine Mindmap mir gebaut, ja. Mhm. Aber im Endeffekt ist es genau das Gleiche eigentlich. Und ich sag mal, die Türen waren vorher auch schon da. Es waren weniger Türen. Du konntest relativ genau sagen, was kostet mich das, eine Tür aufzumachen? Und was erwarte ich ungefähr? Also es gab drei Fachzeitungen, es gab die Tageszeitung, es gab vielleicht ein Radio und einen Fernsehspot. Keine Ahnung, vor 40 Jahren, ja. Und aber das Prinzip ist aber das Gleiche. Du hattest eine Anzahl Türen oder Kanäle, die du bespielen kannst. Was sich verändert hat, ist, was hinter den Türen passiert. Es ist viel komplexer geworden. Wie gesagt, die Zielgruppen reden miteinander. Und ich glaube, der entscheidende Satz ist, dass da die Königsklasse im Marketing wäre es, sozusagen rauszufinden, wo entsteht Wirkung durch Kumulation. Also Wirkung entsteht heute kumulativ. Dadurch, dass ich auf Social bin, dadurch, dass ich die richtige Zielgruppe treffe im Fachmagazin, dadurch, dass ich den richtigen Blogpost share, dadurch, dass ich auf dem richtigen Netzwerkevent bin. Also aus dem ganzen Blumenstrauß raus, die richtigen Zielgruppen und Touchpoints für mich und meine Zielgruppe oder eben in unserem Fall auch für Kunden zu finden. Ich glaube, das ist die echte Magie. Und jetzt habe ich überlegt, jetzt bin ich bei Next Big Thing. Und dann habe ich überlegt, erst dachte ich, passt überhaupt irgendwie nicht. Und dann habe ich überlegt, doch, es passt doch, weil. Was ist jetzt für mich das Next Big Thing? Das Next Big Thing ist, sozusagen die Klaviatur des Marketings spielen zu können, Content Marketing machen zu können und gleichzeitig KI zu nutzen, weil KI wahnsinnig viele neue Möglichkeiten gibt in Bezug auf Touchpoint-Analyse. Das ist einfach so. Wenn du heute, keine Ahnung, du hast einen Hersteller für, sagen wir mal, Armprothesen. Ich erfinde mal irgendwas, was möglichst weit von unseren Projekten weg ist. Ja, und du weißt natürlich relativ genau, wo deine Zielgruppe ist, aber du weißt es eben nicht zu 100%. Dann kannst du diese Zielgruppenanalyse und damit die Touchpoint-Generierung mit KI heute super gut anreichern. Das habe ich selbst in vielen Projekten schon gemacht. Ich habe selbst schon mit Projektmanagern und Vertriebsmitarbeitern gearbeitet, die tief in einem Thema drin sind seit 20 Jahren und trotzdem bei einer Touchpoint-Analyse oder bei einer Zielgruppen-Analyse gesagt haben, Mensch, da habe ich überhaupt noch nicht dran gedacht. Ne? Also gerade diese Vielfalt der Möglichkeiten hinter den Türen optimal miteinander zu kombinieren, dieses Kumulative, ich glaube, Wirkung, Marketingwirkung entsteht heute kumulativ. Und das ist sozusagen die Königsdisziplin. Und das zu handeln mit Marketing-Know-how, Marktkenntnissen und KI, das ist the next big thing, glaube ich, im Marketing.
Ja, also es fühlt sich zumindest, sagen wir mal, jetzt reden wir mal über KI, ne? Also dieser ganze Hype, den verfolgst du ja auch. Und wir wissen beide und alle anderen da draußen auch, bestimmt nicht mehr, wo oben und unten ist, weil jeden Tag irgendwie ein gefühlt ein neues Tool dazukommt. Wenn ich doch aber weiß, dass alle Sachen, alle Touchpoints, alle Perspektiven, die ich beleuchte oder alle Möglichkeiten, die ich in Verbindung mit meiner Marke irgendwie ausleben kann und bestimmte Touchpoints in Form von Links auch vielleicht am Ende oder an Menschen generieren kann, über Touchpoint-Management und Marketing erzeugen kann, dann ist zumindest meine Überzeugung oder mein Gedanke, nicht meine Überzeugung, ich bin ja auch noch in Erfindung, dass die Probleme, die eigentlich in AI jetzt vorhanden sind, durch Markenaufbau und Touchpoint-Marketing-Management automatisch gelöst werden, weil ich einfach viel breiter agieren kann und das im Sinne jeder KI sein dürfte, weil ich einfach viel breitflächiger als Marke, als Entität auftauche und erkennbar bin. Ist es für dich in deinem Verständnis auch so, dass eigentlich man idealerweise sich um das Thema Marke und um das Thema Touchpoints beschäftigen kann und faktisch KI mit drin ist, weil es sowieso da drin mündet?
Ja, auf jeden Fall. Also hundertprozentig. Die Basis für alles, was wir besprechen, für dieses gesamte Unternehmenshaus mit Marketing, mit allem drum und dran, die Basis ist die Marke und die Entität. Und da hat auch Google mit EEAT vor Jahren schon die Weichen gestellt. Und da muss man auch mal sagen, da sitzen sehr, sehr schlaue Leute irgendwo in Palo Alto oder sonst wo, die vor Jahrzehnten wahrscheinlich schon gemerkt haben, okay, es geht am Ende darauf, starke Entitäten zu bauen, starke Marken auszuprägen. Und KI ist dann sozusagen an der Stelle wirklich, ich bin morgen wieder bei einem Workshop in Krefeld, 200 Ärzte in einem Live-Raum, drückt mir die Daumen, ja. Aber was ich sagen will eigentlich, ich bin da wieder und erzähle den Leuten, KI ist nicht just another tool, sondern es ist eigentlich so zu nutzen wie eine digitale Spezies. Aber in dem Fall ist es just another tool und es ist ein mächtiges Tool, was uns hilft, dieses Netzwerk von Kanälen, von Beziehungen untereinander, von Zielgruppen, das alles besser zu handeln. Also auf jeden Fall ist KI da Bestandteil und es gehört für mich dann mit dazu, genauso wie ich wissen muss, was ein Funnel ist, genauso wie ich die Definition von Touchpoints wissen darf oder muss an der Stelle, da ist muss wirklich das richtige Adjektiv, genauso wie ich wissen muss, welche Zielgruppe ich adressiere, muss ich an der Stelle auch KI nutzen, weil ohne das wird meine Analyse und wenn meine Analyse Ergebnisse, Auswertung und Umsetzung so schlecht, dass ich glaube, dann hast du wirklich ein echtes Problem, auch in der Budgetierung am Ende.
Und ich glaube, wir haben ja gerade gesagt, wie chaotisch und wie groß und wie komplex die ganze Geschichte ist mit dem Touchpoint-Management. Die KI ist ja die einzige Möglichkeit, um uns da helfen zu können, weil wir als Menschen werden es kaum reiten können. Einfach diese pure Anzahl zu managen oder vielleicht diese Lichtschranken zu managen, wann welche Tür passiert worden ist, um mal in dem Bild zu bleiben, das kriegst du ja manuell überhaupt nicht mehr hin. Und da ist die KI eher eine Möglichkeit, um das handelbar zu machen, aber immer noch mit dem Ziel, möglichst viele Türen in bestimmten Momenten des Seedings irgendwie zu erkennen. Ich muss mal kurz einen kleinen Break machen, weil technisch läuft das hier mit dem Chat überhaupt nicht, stelle ich gerade fest. Okay. Weil ich bin ja parallel auf LinkedIn und will einfach mal Hallo sagen hier zu den Leuten, die da mal was reingeschrieben haben, nämlich dem Ralf Seibold, dem Dirk Schlichter und dem Ernst Mende. Danke erstmal dafür. Und der Ernst schreibt zum Beispiel, auch vor 40 Jahren galt die Regel, 7 positive Wahrnehmungen, bis man in Kontakt tritt. Also meinst du das mit kumulativ? Das war eher eine Frage für dich, denke ich mal.
Ja, da hat er völlig recht. 7, das war auch immer die Zahl, mit der ich hausieren gegangen bin. Man hat immer so ungefähr gesagt, wir brauchen 7 Touchpoints. Das war ja auch schon immer übrigens bei Attributionsmodellen das Problem, dass der letzte Klick oft gezählt wurde. Also man hat dann gesagt, ja, AdWords rechnet sich bei uns aber Zeitungsanzeigen überhaupt nicht, ja. Dass die Leute sozusagen über die Anzeige sozusagen dann nochmal über eine Google-Suche und dann am Ende eine Anzeige, also eine AdWord gesehen haben, also eine bezahlte Anzeige, da drauf geklickt haben und dann sozusagen der Umsatz dahin zugeordnet wurde, das war immer das Problem. Ist es heute genauso. Also hat er völlig recht. 7 war früher die Zahl, mit der wir auch immer rausgegangen sind. Mittlerweile weiß man, es stimmt natürlich nicht mehr. Also es gibt im Übrigen nur ganz wenig Strecken, die man tatsächlich so auch messen kann. Also du weißt einfach nicht mehr, haben die Leute 15, 18 oder 22 mögliche Kontakte mit deiner Marke gehabt, bevor sie dann auch irgendwo aus dem Gebüsch hüpfen. Das ist ja der nächste Punkt. Und jeder, der aus dem Gebüsch hüpft, ist ja noch nicht einer, der was kauft. Ja.
Also das manche heißt, haben auch den Mantel auf.
Manche haben auch noch den, genau, manche verstecken sich auch noch in einem Vorhang oder sonst was. Also aber ist absolut richtig, 7 war früher die Zahl, mit der wir auch rausgegangen sind.
Ja, und der Dirk Schlichter schreibt auch noch, erstmal liebe Grüße, dass wir uns zu sehr auf Marketing und Automatisierung aktuell verlassen. Und das sagt er selbst als AI-Dude, dass der Fokus viel zu wenig auf Menschen liegt. Und das würde ich genauso teilen.
Boah, mega, mega ich glaube, Hinweis.
Dass dieser Fokus einfach, also AI mitzunehmen, ja, aber jetzt gerade sich darüber bewusst zu machen, dass die Magie bei den Menschen liegt, weil die sind ja nicht weg. Ich glaube, die Kombination, das zu verstehen und das in Tools zu bringen, meinetwegen, und in Möglichkeiten, die man mit AI denn überhaupt reitbar machen kann, das ist schon the next big thing.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und das ist ja wirklich auch voll meine DNA. Also 100% Props an den Dude. Ja, weil genau das sage ich ja auch immer. Vergesst bitte die Menschen nicht. Und die KI und die Kanäle und die Möglichkeiten und alles ist so mannigfaltig und kompliziert geworden. Das haben wir ja auch versucht zum Ausdruck zu bringen. Aber gleichzeitig ist es am Ende auch ganz einfach. Menschen suchen immer Sicherheit. Menschen suchen immer eine Transformation. Egal, ob du Kaugummis kaufst an der Tanke oder ein Ferrari für 150.000 Euro. Am Ende hast du das schon visualisiert in deinem Kopf und du suchst nur gewisse Bestätigungen dafür. Und diese Bedürfnisse und diese Menschen zu kennen, das ist die Grundlage für alles. Ich glaube, alles, was die Masse an Möglichkeiten, die wir haben, die gleichzeitig sowohl als Chance wie auch als Herausforderung gesehen werden kann, und das noch kombiniert mit KI, das ist sozusagen nachgelagert. Aber vorgelagert ist, zu verstehen, was ist meine Zielgruppe, welche Bedürfnisse haben die und dann zu überlegen, wo treffe ich die denn am meisten?
Genau. Also für mich ist die Basiserkenntnis eigentlich auch, dass auch mit im Umgang mit Mitarbeitern ich einfach darauf achten muss, dass ein Verständnis dafür entsteht, dass ohne dass wir was senden und dass wir sagen, was wir eigentlich machen, alles von Arsch ist. Also ich kann das beste Angebot dieser Welt haben, wenn keiner davon erfährt, ist es halt Quatsch. Und ich bin ja in einer Zeit groß geworden, wo eigentlich ja immer die Aufträge zu mir gekommen sind. Ich mir so um normalwirtschaftliche Geschichten im Vertrieb gar keine Gedanken machen musste. Jetzt aber natürlich auch gezwungen bin, mir Gedanken zu machen, schon die letzten Jahre, eigentlich faktisch seit Corona. Und für mich ist klar, dass ich nicht einfach warten kann darauf, dass die Leute entdecken, dass ich einen super Inhalt habe, sondern ich muss den Leuten das schon sagen. Also ist ja das urigste Marketingverständnis eigentlich. Aber wenn ich jetzt so mit SEOs rede und so oder mit Content-Marketing-Leuten rede, dann ist ja schon das Verständnis für eigenen Inhalt, also für diesen sogenannten Own-Content, gar nicht mehr da. Und das ist, glaube ich, erschreckend. Und das probiere ich zumindest für meinen kleinen Boutique-Körper, den ich jetzt hier noch betreibe als Agentur, wirklich deutlich zu ändern. Nämlich, dass alles darauf gesetzt wird, dass das, was wir da machen, auch nach außen kommt und wir die Möglichkeit haben, Touchpoints zu erzeugen und uns nicht darauf oder damit zufrieden geben, dass der Algorithmus der Social Media für organische Reichweite uns so gnädig ist, dass wir genug Auslieferungen haben. Ne? Und daher ist es Touchpoint-Marketing wichtig oder Management wichtig, aber es ist auch eine große pure Mindset und Marketingverständnis für das eigene Angebot. Und darin liegt vielleicht viel mehr the next old thing irgendwie. Ist ja nicht neu, aber Karl Kratz hatte mal gesagt, alles ist für jeden beim ersten Mal neu.
Habe ich heute auch gepostet, genau.
Wir und wenn es für mich mal jetzt live. Hier so ist, dann ist es für mich neu und dann ist es ja. The next big thing, ja.
Grüße an Karl, genau. Und weißt du, was ich noch glaube, wo eine echte Magie liegt, Marco? Und da nenne ich sehr gerne eine Brand, mit der ich absolut nichts zu tun habe, aber das ist auch keine bezahlte Werbung, aber ich bin selber mittlerweile Kunde, weil ich finde die Idee so genial. Und was ich sagen will, ich sage erstmal die Idee. Diese neuen Chancen, das ist auch für uns Marketingmenschen eine Riesenchance. Diese neuen Kanäle, diese neuen Chancen, diese neuen Touchpoints, aber auch mit bestehenden Kunden zu verknüpfen, weil die vielleicht in ihrem Mindset gar nicht die neuen Sachen haben. Ich bin selber auf so eine Sache gestoßen vor kurzem und ich dachte mir, Alter, wie genial ist das bitte, ja? ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe. Ich war vor kurzem in irgendeinem Livestream, ich glaube Instagram, ja, und swipe so durch und dann sehe ich live, ist hier einer und dann denke ich, was macht der Mann denn da? Da kennst du ja sicherlich, es gibt ja so Wochenmärkte oder so generell so Märkte, wo so Typen stehen, die irgendwelche Tücher verkaufen zum Autoputzen oder Schuhcreme. Ja, die schreien dich dann an und du stellst deinen Schuh. So, und da stand so einer, der ja, so
Hobel für Gemüse.
Oder so, Scheiben genau so jemand stand da. Ja, ja, so ein Hobler stand da, ne? Mit Gurke. So. Und dann sehe ich oben, da sehe ich oben im Fenster Gurkentruppe. Und ich höre dem zu, der Typ hat das total geil gemacht. Natürlich, wie die so auf Märkten auch sind, ne? Ja, hier, und dann nimmst du die Seite, wir sind der einzige Hobler, der hin und zurück hobelt und. War schon echt cool. Und dann gucke ich oben in das Fenster und dann sehe ich 467 Leute im Livestream. Ja? Und ich denke mir, Alter, wie geil ist das? Der stand in so einem Einkaufsmarkt, ja, und hatte 7 oder 8 Leute da vor sich. Der hat es auch richtig gut gemacht, weil er war nur selbst im Bild. Also die Kamera war komplett auf ihn gerichtet, aber mit Verkaufstheke. Der wusste genau, wie weit muss ich mit der Hand gehen, dass ich noch gesehen werde. Und das so, dass die Leute, die davor stehen, eben so DSGVO-mäßig eben nicht gezeigt werden. So, und dann hat er das gemacht und dann hat dieser Typ ja irgendwann genau das gemacht, worüber wir hier großartig philosophieren. Der hat irgendwann gemerkt, okay, wenn ich 10 Stunden in einem Einkaufsmarkt stehe und habe immer 3, 4 Leute vor mir stehen, verkauft denen meine Hobel. Also wie gesagt, die heißen Gurkentruppe, die Hobel sind Bombe. Ja, ich habe auch einen gekauft.
Ich habe meine Sendung über Claims gemacht, ja. Also ja, genau da kommt ja sowas raus.
Ja, genau. So, und was ich sagen wollte, der hatte 3, 4 Leute da, der hat auch da abverkauft. Man hast nie die Leute gesehen, die da Kunde waren, aber du hast immer ihn gesehen. Aber der hat im Stream 460 Leute gehabt. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Also A, der hat erkannt, ich habe einen komplett neuen Touchpoint. Es gibt ja neue Möglichkeiten für mich. Wenn ich doch eh schon da stehe, dann kann ich das doch auch streamen.
So wie wir.
Ich performe doch eh den ganzen Tag, ja.
Wenn wir sowieso Podcast machen, warum können wir es nicht auch streamen?
So, genau. So, und jetzt ist der Typ noch einen Schritt weiter gegangen und das ist auch die Aufgabe von uns im Marketing, nämlich dann zu sagen, okay, der neue Touchpoint ist die eine Sache, den hat er super bespielt, das ist richtig, richtig cool, der ist auch toll. Guckt euch einfach mal an, Gurkentruppe, ja, die gibt's überall. Aber jetzt kommt der nächste Punkt, der hat immer wieder gesagt, ja, hier, wenn ihr heute hier bei mir am Stand kauft, der kostet normal 29 Euro, ich gebe euch heute den für 20 und ich packe euch das noch dazu und den kleinen Kartoffelhelfer noch dazu, für 25 könnt ihr mitnehmen und übrigens, ihr im Livestream, unten ist ein Knopf, könnt ihr bei uns im Onlineshop bestellen, bekommt ihr heute zum gleichen Preis. Ich wette, der hat Minimum das 10-fache verkauft im Stream, also ich habe im Stream gekauft, ja. Und also der hat mit Sicherheit sehr, sehr viel Umsatz gemacht, nur durch, dass er einen neuen Touchpoint gefunden hat, aber auch den Call to Action genannt hat, ja. Also gesagt hat, Leute, kauft jetzt. Der hätte ja auch einfach nur streamen können, hätte nachher gesagt, boah, ich habe so viele Leute, ja. Nee, der hat die Strecke zu Ende gedacht. Der hat gesagt, neuer Touchpoint, neue Möglichkeit, kostet mich nicht mal irgendwas. Ich stelle das Ding hin, stream die ganze Zeit und ich mache zusätzlichen Umsatz. Und das finde ich richtig geil. Und ich glaube, da liegt auch die Magie für uns im Marketing, eben solche für Kunden und auch für uns selbst, solche neuen Wege zu finden und die dann aber auch direkt in Umsatz umzuwandeln. Weil am Ende wollen wir Umsatz machen und das ist auch legitim. Ja.
Was ja auch okay ist. Aber schon vor vielen Jahren hatte ich irgendwie genau das, was du gesagt hast, eigentlich so als Ideal. Weil diese Marktschreier da auf der Grünen Woche oder auf den Märkten oder auf dem Hamburger Fischmarkt oder so, wenn man sich einfach mal als Marketer bewusst vor den Stand stellt und nicht, weil man da was kaufen will, man kann ja am Ende des Tages auch was kaufen, weil man sich davon begeistern lässt, keine Frage, aber einfach mal wirken lässt, was die da machen und wie ihr Geschäftsmodell aussieht, dass sie die Möglichkeit haben, hier noch was dazu zu packen, hier noch was dazu zu packen, um diese Reize überhaupt zu liefern. Und das dann irgendwie überträgt auf andere Geschäftsmodelle, mega. Einfach auch die Vorteilskombination von den Produkten, gerade bei den Fensterreinigern oder bei den Gurkenschneidern. Da ist ja wirklich, die machen sich Gedanken darüber, wie unterscheiden sich jetzt diese neuen Hobler von den alten Hoblern, wo du dir noch die Fingerspitzen meinetwegen aufgeschnitten hast am Ende der Gurke. Und die feiern die da auch total ab, auch in der Darstellung. Die einen reden leise, die meisten schreien aber total laut, sind sehr euphorisch, irgendwie marktschreierisch halt, so wie man es kennt. Wenn man das auch alles übertragen kann aufs Internet und auch mit Livestream, wo man diese Sachen dann auch phonetisch irgendwie so hinkriegt, mega. Und dann einfach daraus, und das ist jetzt nur eine bewusste Sache, einen Touchpoint machen, ja, vielleicht jeden noch in die Tüte irgendwie eine Umfrage beilegen oder einen Gutschein beilegen, damit man irgendwie noch einen zweiten Touchpoint aufmachen kann oder jetzt irgendwie, dass man das seinen Nachbarn geben kann und die können dann nochmal irgendwie einen Gutschein einlösen, um dann diese Touchpoints zu verfolgen. Ich glaube, dass es am Ende eine Bewusstseinsgeschichte ist, sich darüber Gedanken zu machen von einer Sache, die immer schon da war, aber manchmal hilft es einfach, das in so ein neues Framework reinzupacken und sich nochmal bewusst zu machen, was wir da eigentlich bespielen. Bewusst auf meinetwegen die E-Commerce-Expo zu gehen und sich bewusst zu machen, welche Möglichkeiten da war, welche Möglichkeiten andere da benutzen, um da Werbung zu machen. Also ich war da mal Aussteller vor 5 Jahren, glaube ich, oder nee, vor Corona, also schon noch länger her, und habe damit Erstaunen festgestellt, dass ich eigentlich ja Sachen verkaufen wollte. Und die Realität war, dass 70% der Leute, die an den Stand gekommen sind, mir was verkaufen wollten. Und diese Erkenntnis einfach zu haben, dass die das als Touchpoint sehen, ist mega interessant. Und wenn ich es dann einfach mir mal aufschreibe und dann bewusst mache und in meine eigene Strategie einbringe oder mir ein Tool das als Möglichkeit liefert und diese Wand auf Knopfdruck blub, voll macht, ist, glaube ich, wichtig und eine echte Chance, egal wie viel man davon dann umsetzen kann. Also in der Masse, die dann ausgeliefert wird, wird man immer auf die Tatsache der verfügbaren Zeit irgendwie zurückkommen. Nicht alles wird man reiten können. Aber viele Möglichkeiten zu haben, ist erstmal geiler, als in so einer Sackgasse zu stecken. Und viele Leute beschreiben mir einfach diese Sackgasse. So, oh, was soll ich denn noch machen? Da habe ich ja gar nicht dran gedacht und so. Also viele sind sehr unkreativ, speziell die Leute aus meiner Erfahrung, die so aus dem sehr technischen Bereich kommen.
Um jetzt in deinem Beispiel zu bleiben und noch einmal letztes Mal die Gurkentruppe zu zitieren, wie gesagt, ich kenne die Leute überhaupt nicht, aber da war es halt so, dass wenn ich mir jetzt die vorstelle, dann ist in dieser Wand einfach jetzt eine Tür mehr. Und diese Tür sich anzuschauen und zu sagen, ich probiere das aus, ich mache so einen Livestream, ja. Und dann auch noch im Übrigen auch noch zu bewerten, okay, das kostet mich ja auch nichts, denn nicht jeder Touchpoint ist ja auch gleich wertig was oder kostenintensiv, das ist die bessere Formulierung. Also immer schalte ich, sage ich, ich habe noch eine neue Fachzeitung, da gehe ich rein, dann bin ich irgendwie 10.000 Euro los für eine ganze Seite. Sage ich, ich mache jetzt mal einen Livestream und versuche, diesen Touchpoint zu nutzen, so wie wir jetzt hier, kostet es uns ja per se erstmal nichts. Wir sitzen ja sowieso im Studio und streamen oder nehmen auf. Also einfach diese Bewertung vorzunehmen, da ist halt KI unheimlich hilfreich, weil sie hilft dir eventuell Türen zu finden. Sie hilft dir auch schon in dem Antizipieren, was passiert denn danach vielleicht bei der Zielgruppe. Auch das kann man sehr, sehr gut machen heute. Diese Möglichkeiten hatten wir alle früher nicht. Und deswegen, also da kann man schon sehr, sehr viel machen. Und da liegt echt eine Magie dran auch, glaube ich.
Genau. Schön, dass wir uns darüber mal unterhalten haben. Ich hatte mir ja mal angedacht, dass wir noch die 5 Top-Touchpoints irgendwie jeder von unserer Seite sagen, hatte ich zumindest gesagt. Die großen 5 sozusagen an Touchpoints, die aus unserem Leben cool sind.
Also du meinst jetzt auch für unsere Agentur sozusagen?
Ja, oder? aus unserer Erfahrungswelt, in unserem auch sehr eingeschränkten Raster, die aber Sachen, die für uns erstmal funktioniert haben oder wo wir gesehen haben, dass die bei anderen auch immer gut funktionieren. Mhm.
Dann fange ich mal an mit meiner Nummer 5. Ja? Wollen wir das Reverse machen oder Top-Down?
Ja, natürlich, wir immer zum Höhepunkt gehen.
Okay, also dann bei mir ist es tatsächlich die Nummer 5, der Podcast. Begründung, ich habe mittlerweile schon auch ab und an Menschen, die sagen, ich buche dich jetzt als Speaker oder so, weil ich dich im Podcast gehört habe. Oder einfach Menschen, die mich auch ansprechen, wo dann in der Folge wieder durch den Kontakt was passiert. Was mir auch persönlich, entweder persönlich viel gibt oder in der Agentur auch für Umsatz sorgt. Also bei mir die Nummer 5, würde ich sagen, Podcast, Kosten relativ moderat, Zeitaufwand relativ hoch, aber Faktor oder Fun-Faktor für mich persönlich auch hoch. Ich mache das gerne. Also insgesamt ein sehr schöner Touchpoint, nicht besonders effizient, also es gibt effizientere, aber ja, bei mir die Nummer 5.
Okay, dann fange ich mal mit meiner Nummer 5 an. Für mich sind das Flyer verteilen vor themenpassenden Events, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Also einen Flyer zu drucken kostet, 10.000 Stück, 200 Euro oder so, kostet gar nichts. Eigentlich, was da vielleicht entsteht, sind Reisekosten oder Fahrkosten oder den Tag, wenn man den Arbeitslohn für Mitarbeiter hochrechnet oder seinen eigenen. Das ist das, was man einbringen muss. Aber Flyer verteilen vor Events, die, also jetzt nicht, dass ich irgendwie als Fleischerei vielleicht bei einer Veganermesse irgendwie da mitmache, muss schon passen. Aber wenn ich jetzt bei der Republika als Agentur stehe oder auch als Camping stehe, dann wird es schon eine Überschneidung geben. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da denen nicht so massiv auf die Füße tritt. Man sieht ja, das ist ja das Schöne bei vielen Menschen, man sieht ja, wo die Schlangen langlaufen und man sieht auch, wo die herkommen von Parkplätzen oder von öffentlichen Verkehrsmitteln, kann die da in einem gewissen Abstand abfangen und dann kann in der Regel auch gar keiner was sagen. Und daraus entstehen sehr, sehr viele Touchpoints aus meiner Erfahrung. Das ist meine Nummer 5.
Das ist so der klassische, wir kaufen dein Auto, ne? So unter der Scheibe. Bei relativ alten, meistens nicht mehr ganz so hochwertigen Autos. Die Jungs wissen schon, warum sie das dahin hängen. Ja? Also,
ja, auch in Masse, ne? Also ist ja, diese Karten, die da drin sind. Jetzt werden die Ökologen unter uns werden sagen, ist aber eine Menge Müll, ja, ist auch so. Aber Marketing ist nie müllfrei. Da müssen wir uns erstmal irgendwie, davon müssen wir uns grundsätzlich mal frei machen und erstmal die Chance wittern und dann können wir mal noch gucken, wie können wir es so gut verpacken, dass wir es so ökonomisch wie möglich hinkriegen. Aber eine Nullnummer wird es nie.
Hm. Ja, Platz 4 bei mir tatsächlich schon. Ich bin selber gerade überrascht. Ich blätter in meinen Unterlagen, aber es ist tatsächlich so, Platz 4 SEO und AI-Präsenz, also SEO, Geo oder digitale Suchsystempräsenz, wie auch immer man das nennen will. Da entsteht qualifizierter Inbound. Aber muss ich sagen, bei uns in der Agentur schon, also ist schon spürbar, was den Umsatz angeht, aber jetzt nicht irgendwie ein Wahnsinn. Also wir legen auch nicht so wahnsinnig viel Wert drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist irgendwie keine so coole Aussage für eine SEO-Agentur. Aber für uns selbst haben wir lange Jahre gar kein SEO gemacht. Mittlerweile machen wir es ein bisschen und da, wo wir den Hebel ansetzen, merken wir es auch sofort. Also da ist auch echt eine Wirkung da. Ja, also es ist Kosten, Leistung, umsatzmäßig für mich Platz Nummer 4.
Ist natürlich sehr breit, weil man könnte jetzt jede ausgespielte Keyword oder Fragesatz oder so als Touchpoint werten. Dann wird es sehr schnell sehr, sehr unübersichtlich. Aber wir haben ja einige Tools da draußen, die uns dabei helfen sollen. Meine Nummer 4 ist das klassische Buch. Ich glaube, das funktioniert bei speziell bei uns Deutschen immer noch sehr gut, weil ein Buch immer noch für Expertise steht und für Thought Leadership. Wenn man denkt, zumindest wenn man ein Buch mit einer gewissen Größe an Verlag irgendwie verbindet, dass da immer noch eine Prüfung dahinter ist und die nicht jeden Johnny da irgendwie nehmen, um ein Buch zu schreiben. Also jetzt einfach mal unter der Prämisse, wir wissen alle, dass jeder ein Buch schreiben kann und das auch mit AI selbst verlegen kann und so, aber das meine ich nicht gerade in der Kombination mit einem renommierten Verlag, glaube ich, kann so ein Buch immer noch ein mega Touchpoint sein in einer Welt, die immer vertrauenshungriger werden wird.
Ich habe ja selbst auch ein Achtsamkeitsbuch geschrieben, also ein ganz anderes Thema, aber was ich tatsächlich auch sagen muss, und ich meine, wir sind ja nicht nur auf der Welt für Umsatz und Gewinn, sondern wir sind ja auch auf der Welt fürs Leben einfach sozusagen. Und das gibt mir unheimlich viel. Also immer noch, ich habe 700 oder 800 Bücher verkauft. Also es war niemals ein Ertragsobjekt, sondern da ging es einfach nur darum, das in die Welt zu spielen. Und aber immer noch sprechen mich Leute darauf an und sagen mir, das gibt mir so viel, ich schreibe da meine Routinen rein und so. Also das ist schon auch einfach sehr, sehr befriedigend. Ich finde das auch ein Wert, den man durchaus mal nennen darf.
Also dann nennen wir aber auch in deiner Welt. Mhm.
Ja. Meine Nummer 3 ist tatsächlich, das passt fast ein bisschen zu deinem Buch, ist die Arbeit als Redakteur und Autor. Also ich bin ja auch in mehreren Büchern Co-Autor gewesen, habe selbst auch ein Fachbuch geschrieben über absatzstarkes Texten und bin Redakteur, also mittlerweile Standard mit einer Kolumne in der Website Boosting zum Beispiel seit anderthalb Jahren. Und das gibt tatsächlich viel Feedback und ist ein sehr, sehr guter Touchpoint für mich, weil Leute einen ansprechen und weil du natürlich mit so einem Artikel dann auch eine relativ spitze Zielgruppe triffst. Also weil du sprichst ja jetzt nicht über Tütensuppe oder über sonst was, sondern du sprichst im Marketing-Kontext über bestimmte Themen. Bei mir ist es ja Storytelling in Kombination mit SEO oder Suchmaschinenoptimierung und Website-Boosting. Und das ist schon sehr, sehr, ein sehr enger Funnel und tatsächlich sprechen mich da Leute an. Und ich meine, ich habe im Laufe meiner Berufserfahrung jetzt über 800 Fachartikel geschrieben für Fachzeitungen, meistens für Kunden im Kundenauftrag, aber viele doch mit meinem Namen. Und da auch da, also und weil auch, ich glaube, in deinem Post war das Thema oder in der Diskussion drunter, da war ja auch die liebe Yvonne de Barg und wer da alles kommentiert hat, Grüße gehen raus. Da war ja auch das Thema, ja, manchmal ist es 10 Jahre her. Und ich habe tatsächlich zum Beispiel für einen Saunahersteller mal vor locker 12 Jahren einen Artikel geschrieben, da werde ich heute noch angesprochen, der war in Impulse, hast du natürlich eine große Reichweite Und immer wieder sprechen mich noch Leute darauf an und sagen, sie haben doch damals den Artikel geschrieben, könnten sie da für uns und so weiter. Also die Arbeit als Redakteur und als Autor, das ist definitiv für uns Platz Nummer 3.
Ja, sehr cool. Dann haben wir, mein Platz Nummer 3 ist der ganze Bereich, ja, Konferenz-Speaking, würde ich mal sagen. Ist wirklich ein großer Pool von Touchpoints, der von vielen ja auch genutzt wird, einschließlich deiner Person irgendwie. Ich glaube, dass das mega ist, um Touchpoints zu erreichen im ersten Angriff, im zweiten Angriff und sich darum zu bemühen, wie man da rankommt und so, hatten wir ja schon mal in der Ausgabe besprochen. Aber ich glaube, dass es zumindest in, ja, ich würde fast sagen, in allen Märkten, mir würde jetzt so auf die Schnelle keiner einfallen, wo das nicht funktioniert, weil es ja wieder um Vertrauen und Thought Leadership geht. Und umso größer die Bühnen sind, umso mehr davon entsteht auch da, weil man das einfach als Mensch so assoziiert. Und da sich drum bemühen, da einen Touchpoint zu erzeugen, ist meine Nummer 3.
Und dazu der Nummer 3 eine Ergänzung von mir, das ist auch wieder diese kumulative Wirkung deiner Marke. Wir haben ja vorhin gesagt, die Marke ist die Basis. Fall, ja. Und das strahlt natürlich voll ab auf deine Marke. Das heißt, das Know-how, was du auf der Bühne präsentierst, was du weitergibst, auch die Persönlichkeit, auch die Nähe, die du dann dem Publikum zur Verfügung stellst, zahlt voll in deine Marke ein. Also deswegen ganz klar, kommt bei mir auch noch Bühne. Aber Platz Nummer 2 bei mir ist tatsächlich LinkedIn beziehungsweise Social Media und kontinuierlich Content-Produktion. Also Blogbeiträge, Social Media, LinkedIn, das ist tatsächlich mittlerweile der zweitstärkste Hebel in meinem Universum, in meinem Content-Universum. Weil wahnsinnig viele Leute mittlerweile darauf resonieren und tatsächlich also auch Aufträge entstehen. Also ich habe dieses Jahr zum ersten Mal mit meinen Kollegen in der Agentur einen Strich drunter gemacht und das, was jetzt schon gebucht ist, über solche Strecken. Also da versuche ich, meine, du musst es natürlich auch irgendwie nachvollziehen. Ja, aber wenn du weißt, da ist jemand, der folgt dir nur bei LinkedIn, der schreibt dich dann bei LinkedIn an, fragt dich nach einem Vortrag, du machst ein Angebot, er beauftragt dich, dann kannst du es relativ genau zuordnen. Ich weiß in dem konkreten Fall, den ich gerade im Kopf habe, auch, dass die betreffende Person mal beim Speaking bei mir dabei saß, sozusagen. Ja. Aber am Ende des Tages ist es dann so, dass ich es echt gut zuordnen kann. Und da sind diese sozialen Medien tatsächlich echt ein großer Treiber bei uns.
Deine Nummer 2.
Meine Nummer 2, genau.
Okay, weil du jetzt auch einen Punkt genommen hast, den ich auch auf meiner Liste habe. Dein LinkedIn steht bei mir auch. Nämlich einfach Podcasting. Ich finde, das ist immer noch ein cooler Touchpoint, nicht weil es so sehr marketingstark ist, sondern wenn ich so sehe, wie wir beide das sehen, dann hat es eine gewisse Touchpoint-Wirkung und hat auch eine massive Schulungswirkung. Also wenn ich einfach über die Jahre reflektieren kann, was ich gelernt habe oder mir bewusst gemacht habe in diesem Podcast, auch mit deiner Hilfe, dass ich bestimmte Sachen einfach nochmal gegenreflektiert bekomme und so, das hat einen unglaublichen Wert, wo immer wieder was aus draus entstanden ist. Und der Podcast hat eben die Möglichkeit, jetzt nicht nur, weil wir uns kennen irgendwie, sondern weil wir auch Gäste in den Podcast holen, einfach da auch Touchpoints zu schaffen in andere Welten rein, die man ja bewusst auswählen kann. Also ich kann bewusst Türen mir auswählen faktisch und mir die hinhängen und dann sagen, okay, da gehe ich jetzt durch, egal welche KPI ich da ranhaue, ob das jetzt irgendwie Follower auf LinkedIn sind oder ob das eine andere Markenreichweite ist, etc. pp. Da habe ich ein gutes Mittel in der Hand, um einfach damit arbeiten zu können, wenn ich es intensiv mache. Also meine Nummer 2, Podcasting. Mhm.
Ja, und dann bin ich bei meiner Nummer 1 und das war ja bei dir eben schon. Bei mir ist es tatsächlich, also definitiv über die Jahre Bühne und Vorträge. Mit dem Learning über die Jahre, dass ich oft auf den falschen Bühnen stand. Also auf Bühnen, wo, ich sag mal so, die Tür, da waren, wenn ich jetzt bei deinem Bild bleibe, dann war halt jede Bühne eine Tür. Und nicht eine Tür und dahinter die ganzen Bühnen, sondern es war jede Bühne eine Tür und ich bin oft durch die falschen gegangen. Und den Tipp möchte ich auch gerne rausschauten, wen das interessiert. Das bringt dir halt relativ wenig. Es bringt dir am Anfang deiner beruflichen Karriere was, sozusagen Leadership und dort Leadership und sowas aufzubauen, dein Markenclaim abzustecken, wenn du auf Branchen-Events gehst. Aber es macht natürlich deutlich mehr Sinn, dein Know-how branchenfremd rauszutragen in deine Zielgruppen. Und das mache ich in der letzten Zeit verstärkt. Und es hat zwei super Effekte. Zum einen wirst du dafür bezahlt, dass du es machst, was nicht so schlecht ist. Und zum zweiten generierst du Kunden darüber und Umsatz. Also da nochmal genau drüber nachzudenken, denn es ist eine wahnsinnig, also wir beschreiben es so ein bisschen jetzt, früher hättest du gesagt, Wattebällchen-mäßig, ja. Aber es ist natürlich wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig viel Vorbereitung. Und es ist einfach immer so. Auch wenn jemand wie ich über 100 Mal auf einer Bühne stand, ist es trotzdem immer anstrengend und immer aufregend. Das ist viel Arbeit, aber es gibt auch sehr, sehr viel zurück. Und ich merke halt, dass wenn ich auf Branchen-Events, ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, ich habe die Woche, hatte ich auch gepostet heute, musste ich leider ein Speaking absagen, wo ich letztes Jahr das erste Mal bei einer Industrieveranstaltung. Und dann haben die haben dann gesagt, schade, dass du nicht kannst, weil ich hatte eine Terminüberschreitung im Mai diesen Jahres. Schade, dass du nicht kannst, wir buchen dich für nächstes Jahr, was mich A, mein Ego natürlich befriedigt und B, ich aber auch weiß, ich muss gut abgeliefert haben und ich muss denen einen Mehrwert gebracht haben, sonst wären sie nicht so scharf drauf, mich wieder zu buchen, ja. Und das ist natürlich eine total gute Sache. Aber was ich eigentlich sagen will, da saßen 250 Menschen aus der Industrie, mit denen ich überhaupt normal gar keine Touchpoints habe. Und ich habe einen Vortrag gehalten über Kreativität im Konzeptionssegment und so. Egal. Was ich aber sagen will ist, aus diesem Speaking ist jetzt eine Beauftragung entstanden. Da saß jemand im Auditorium, der mich jetzt gebucht hat für 4 Tage Mallorca im Frühjahr. Also auch da bin ich wieder auf einem ähnlichen Event. Und was ich damit sagen will, ist halt total wichtig, wenn du diese Energie aufbringst und diese Sachen machst. Natürlich macht es Sinn, in der eigenen Branche auch sich einen Namen zu machen und so weiter, also sich da zu positionieren. Aber denk drüber nach, wo gehe ich denn hin mit meinen Speakings? Hätte ich das sozusagen vor 10 Jahren schon konsequenter umgestellt, hätte ich mit Sicherheit sehr viel mehr Umsatz gemacht und wäre da auch konsequenter nach außen in andere Branchen gegangen. Also ja, für mich Platz Nummer 1 definitiv Bühnen und Vorträge. Da sind die meisten Neukunden und Aufträge in den letzten Jahren draus entstanden. Aber mit dem Learning für mich, ich hätte es noch ein bisschen anders steuern dürfen.
Also ich will das jetzt mal gegenreflektieren. Ich glaube, dass du die anderen Sachen nur ermöglicht bekommen hast, weil du erstmal Thought Leadership in einer kleinen Bubble dir ermöglicht hast. Weil du kommst ja zumindest bei großen Events nicht rein, wenn du nicht ein Proof of Concept hast. Also musst ja irgendwas liefern. Das hast du geliefert. Dadurch öffnen sich jetzt neue Türen. Und ich glaube, die Erstreputation, die macht man schon in seiner eigenen Bubble. Weil diese Reputation auch in einem Umfeld, was immer dichter wird, weil viele ja diese Reputation haben wollen, ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, das eine gegen das andere auszuspielen, macht wenig Sinn. Aber den Blick dann auch zu richten auf themenfremde Geschichten, um da Umsatz zu machen, muss dann die Folge sein daraus. Also beides muss man konsequent machen, um in diesem Game drin zu sein. Aber dann muss dieses Spreading auch die Folge sein. Für mich die Nummer 1 ist ganz klar 1:1 Networking, also von Person to Person. Nicht das, was wir jetzt hier machen. Ich meine, wir kennen uns jetzt hier, wir haben so eine Metaebene. Da funktioniert das schon, aber einfach Leute kennenzulernen auf Konferenzen meinetwegen, auf irgendwelchen Networking-Events oder so und wirklich mit denen zu reden, um einfach viel Metaebene mitzukriegen und dann aber bewusst auch meinetwegen ja, Visitenkarten mitzuhaben, irgendwelche Flyer mitzuhaben, irgendwelche Empfehlungen zu geben für das, was man mal jetzt nicht so verkaufstechnisch, aber was man so einfach mal so fallen lässt. Das hat für mich schon noch die größte Wirkung. Und damit ist ja dann die Verbindung auch da. Ich lerne dann oftmals bei so einer Veranstaltung Leute kennen, die ich dann in den Podcast auch einlade, die ich dann zu meinen Konferenzen einlade. Also wenn man erstmal anfängt, damit Leute kennenzulernen, dann ist ja das Universum, was sich dahinter auftut, mannigfaltig oftmals. Da sind auch welche, da passt gar nicht, klar. Aber oftmals sind einfach Horizonte da, die man erst aufschließen kann, wenn man denn die Menschen dahinter auch kennengelernt hat. Das heißt, sich immer noch Zeit ans Bein zu binden, um Menschen kennenzulernen und nicht alles die AI machen zu lassen. Ich glaube, das Ding der Zukunft, würde ich mal sagen, als Gegenbewegung zur AI und das, was gesellschaftlich bei uns so passiert.
Ja, ich würde gar nicht sagen als Gegenbewegung zur AI, sondern ich würde sagen als Gegenbewegung, und das war schon immer was mir nicht so gefallen hat, zur kompletten Automatisierung.
Oder so, ja.
Ich glaube, wir Menschen haben eine hohe interne oder intrinsische Aversion gegen komplett automatisierte Mailings, die mir komplett automatisiert auf meine Reaktionen reagieren. Also dieses komplett automatisierte ist was mir nie, also zum Glück nie begegnet ist beruflich und was ich auch nie wollte. Und ich glaube, die Menschen empfinden mittlerweile oder entwickeln deutlich bessere Antennen dafür, wo ist denn noch echt Human Insight sozusagen. Und das mag ich sehr, muss ich sagen.
Genau. Okay, Mann.
Gut, Mensch.
Ist das eine schöne Diskussion oder eine Erkenntnisgewinnung entstanden. Ich hoffe, dass bei den Zuhörern das auch entstanden ist.
Weil ja, schade, dass wir die Kommentare nicht gesehen haben. Da haben wir wieder irgendwas falsch gemacht.
Ja, also ich sehe es jetzt hier nur auch in LinkedIn, wenn in Facebook jetzt irgendwas stattgefunden hat. So sorry, ich habe jetzt nicht beide Sachen aufgemacht.
Ich habe gar nichts gesehen.
Wenn ihr eine Ahnung habt, warum das jetzt hier nicht in dem Chat von Riverside aufpoppt, dann gerne mal in die Kommentare schreiben oder mir eine direkte Message schreiben oder Wolfgang.
Genau, ja, gerne.
Sonst ist der Dirk Schlichter hier, das ist ja der Einzige, mit dem ich jetzt hier offensiv gesprochen habe, weil der in LinkedIn postet. Der hat hier noch als Touchpoint QR-Marketing reingeschrieben mit Digital Pop-Events. Ja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, gerade um Nachverfolgung hinzukriegen, sind QR-Codes extrem wichtig. Und dann hat er noch geschrieben, Empathie sind das wichtigste Werkzeug, Social Prompt Engineering. Naja, Engineering, Prompt, da ist wieder so AI drin. Aber wenn du das so meintest, lieber Dirk, wie Wolfgang das hier in seinem Plädoyer gerade noch zum Schluss gesagt hat, dann ist das sicherlich cool. Ja, weil ich übrigens, schreibt er noch, toller Podcast, kann ich dir übermitteln.
Dankeschön. Und übrigens,
ich kann der Dirk jetzt gar nicht so, aber Touchpoint.
Touchpoint. Aber was ich noch sagen wollte, was halt auch wirklich coole Touchpoints sind, und ich freue mich wirklich, und wieder mal muss ich dir dafür danken, ist einfach so, ich finde es auch scheiße, aber es ist so, ja, du wirst mich immer so in so ein Haifischbecken und ja, du bist einfach auch so ein Typ, der Menschen einfach weiterbringt, das solltest du vielleicht auch mal ein bisschen in dein Touchpoint-Marketing mit einbauen, aber was ich sagen wollte ist, wirklich geile Touchpoints sind solche Live-Events. Also ich bin jetzt zum ersten Mal Bestandteil eines solchen, weil du mich da reingequatscht hast. Und ich, wenn du sagst, wir machen das, dann machen wir das. Da vertraue ich dir auch, ja. Aber ich persönlich bin auf der anderen Seite, konsumiere das häufig bei LinkedIn und so. Ich war früher der größte Fan von Social Audio. Ich war ja im Clubhouse sehr aktiv. Ich war als Social Audio bei LinkedIn sehr aktiv. Ich war sehr traurig, als sie das abgeschafft haben. Und ich finde, solche Live-Events sind nochmal eine ganz andere Stufe von Know-how-Vermittlung, als wenn du jetzt wirklich nur einen Podcast hast. Wobei auch der Podcast natürlich Vorteile hat, gar keine Frage.
Du kannst es jetzt nicht sehen, aber genau hinter mir entsteht gerade ein Streamingplatz. Also ich will in jedem Fall in den Bereich wieder rein. Ich war ja früher da mal drin, dann gab es eine Menge Trouble und so, da hatte ich keine Zeit dafür, aber ich muss unbedingt da wieder was machen, weil ich habe da richtig Bock drauf. Mhm. Und deswegen baue ich diesen Platz gerade auf und na mal gucken, wie der dann entsteht. Noch stehe ich ja jetzt hier.
Das wird großartig.
Lieben Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, mein Lieber.
Und danke an euch draußen, die hier live dabei waren. Ja,
genau, vielen Dank an euch alle.
Okay, bis dann. Ciao.
Ciao.